»Haltet ihn auf«, befahl sie ihrem Kas, »tötet ihn!« Rakaro und Quaro standen neben dem Zelteingang. Quaro trat einen Schritt vor, langte nach dem Griff seiner Peitsche, doch anmutig wie ein Tänzer fuhr Koto herum, und sein krummes Arak hob sich. Er traf Quaro tief unter dem Arm. Der helle, scharfe Stahl ging durch Leder und Haut, durch Muskeln und Rippenknochen. Blut sprudelte, als der junge Reiter keuchend rückwärts taumelte. Koto riss die Klinge heraus.
»Reiterlord«, rief Sir Jorah Mormont, »versucht es mit mir!«
Sein Langschwert glitt aus der Scheide. Koto fuhr herum und fluchte. Das Arrak bewegte sich so schnell, dass es Quaros Blut wie feinen Regen im heißen Wind versprühte. Das Langschwert schlug einen Fuß weit vor Sir Jorahs Gesicht dagegen und hielt es bebend einen Augenblick lang dort, während Koto vor Zorn aufheulte. Der Ritter trug sein Kettenhemd, die Handschuhe und Beinschienen aus Stahl und einen schweren Ringkragen um den Hals, doch hatte er nicht daran gedacht, seinen Helm aufzusetzen. Koto tanzte rückwärts. Das Arrak wirbelte blitzend um seinen Kopf herum, zuckte wie ein Blitz, während der Ritter angriff. Sir Jorah parierte, so gut es ging, doch die Hiebe kamen so schnell, dass es Dany schien, als hätte Koto vier Arraks und ebenso viele Arme. Sie hörte das Knirschen von Klinge auf Ketten, sah Funken fliegen, als das lange gebogene Schwert von einem der Handschuhe glitt. Plötzlich war es Mormont, der rückwärts taumelte, und Koto ging zum Angriff über. Rot färbte sich die linke Wange des Ritters ein und ein Hieb an die Hüfte schlug seine Ketten auf und ließ ihn humpeln. Koto schrie ihm Flüche entgegen, schimpfte ihn einen Feigling, einen Eunuchen im Eisenanzug. »Jetzt stirbst du«, kündigte er an, und sein Arrak glitzerte im roten Zwielicht. In Danys Bauch trat ihr Sohn wild um sich. Die gekrümmte Klinge glitt an der Geraden ab und ging tief in die Hüfte des Ritters, wo das Kettenhemd klaffte. Mormont stöhnte, stolperte. Dany spürte einen scharfen Schmerz in ihrem Bauch, etwas Feuchtes an ihren Schenkeln. Koto schrie siegesgewiss, doch sein Arrak hatte Knochen getroffen, und einen halben Herzschlag lang steckte es fest. Das genügte. Sir Jorah schlug sein Langschwert mit aller Kraft, die ihm geblieben war, durch Fleisch und Muskeln und Knochen, und Kotos Unterarm hing lose, baumelte an einem dünnen Band aus Haut und Sehne. Der nächste Hieb des Ritters traf das Ohr des Dothraki so schwer, dass es fast schien, als explodierte Kotos Gesicht. Die Dothraki schrien durcheinander, Mirimats Duur heulte drinnen im Zelt, als wäre sie kein Mensch, Quaro bat um Wasser, indes er starb. Dany schrie um Hilfe, doch niemand hörte sie. Rakaro rang mit Hago, Arrak tanzte mit Arrak, bis Yogos Peitsche knallte laut wie Donner und sich das Leder um Hagos Kehle rollte, ein Ruck, und der Blutreiter taumelte rückwärts, verlor Halt und Schwert. Rakaro sprang vor, heulte auf, stieß ein Arrak mit beiden Händen von oben durch Hagos Kopf. Die Spitze traf ihn zwischen die Augen, rot und zitternd. Jemand warf einen Stein, und als Dany hinsah, war ihre Schulter aufgeplatzt und blutig. »Nein«, weinte sie, »nein, bitte hört auf, er ist zu hoch, der Preis ist zu hoch.« Noch mehr Steine flogen. Sie versuchte, zum Zelt zu kriechen, doch Koholo fing sie ein. Die Hände in ihrem Haar riss er ihren Kopf zurück, und sie spürte seine kalte Klinge an ihrem Hals. »Mein Kind«, schrie sie, und vielleicht hörten es die Götter, denn noch im selben Augenblick war Koholo tot. Argos Pfeil traf ihn unter dem Arm, durchbohrte Lunge und Herz. Als Dany schließlich die Kraft fand, ihren Kopf zu heben, sah sie, dass die Menge sich zerstreute, dass sich die Dothraki schweigend in ihre Zelte und auf ihre Matten zurückzogen. Manche sattelten Pferde und ritten davon. Die Sonne war untergegangen. Feuer brannten überall im Kalasar, mächtige orangefarbene Flammen, die wütend knackten und Funken zum Himmel spuckten. Sie versuchte aufzustehen. Da durchfuhr sie quälender Schmerz und quetschte sie wie eine Riesenfaust. Ihr ging die Luft aus. Sie konnte nur noch keuchen. Mirimats Duurs Stimme klang wie ein Klagelied. Drinnen im Zelt kreisten die Schatten. Ein Arm ging unter ihre Taille. und dann hob Ser Jorah sie vom Boden auf. Sein Gesicht war klebrig vom Blut, und Dany sah, dass sein halbes Ohr fehlte. Sie krümmte sich in seinen Armen, als der Schmerz wieder Besitz von ihr ergriff, und sie hörte, wie der Ritter nach ihren Dienerinnen rief, dass sie ihm helfen sollten. »Haben Sie alle solche Angst?« Sie wusste die Antwort. Wieder durchfuhr sie dieser Schmerz, und Dany erstickte einen Schrei. Es fühlte sich an, als hielte ihr Sohn ein Messer in jeder Hand, als hackte er auf sie ein, um sich den Weg nach draußen aufzuschneiden.
»Dorea, verflucht sollst du sein!« brüllte Ser Jorah. »Komm her, hol die Gewehrweiber!«
»Sie werden nicht kommen. Sie sagen, sie ist verflucht.«
»Sie werden kommen, sonst will ich ihre Köpfe!«
Dorea weinte.
»Sie sind fort, Milord.«
»Die Maegi«, sagte jemand anderes. »War es Agu?« »Bringt sie zur Maegi.«
»Nein«, wollte Dany sagen. »Nein, das nicht, das dürft ihr nicht.« Doch als sie den Mund aufmachte, entfuhr ihr ein langes Schmerzgeheul, und Schweiß brach ihr aus. »Was war mit ihnen los? Konnten sie denn nicht sehen?«
Drinnen im Zelt tanzten die Schatten, umkreisten die Kohlenpfanne und das Blutbad, dunkel von der rohen Seide, und manche schienen nicht einmal menschlich zu sein. Sie erkannte den Schatten eines großen Wolfes und einen anderen, der aussah wie ein Mann, der sich in Flammen wand.
»Die Lämmerfrau kennt die Geheimnisse des Kindbetts«, sagte Iri. »Das hat sie gesagt, ich habe sie gehört.«
»Ja«, stimmte Dorea mit ein, »das habe ich auch gehört.«
»Nein«,
schrie sie. Oder vielleicht dachte sie es nur, denn kein Flüstern löste sich von ihren Lippen. Sie wurde getragen. Ihre Augen gingen auf und starrten in den trüben, toten Himmel, schwarz und leer und sternenlos.
»Bitte nicht!«
Mirimats Duos Stimme wurde immer lauter, bis sie die ganze Welt ausfüllte.
»Die Schatten!« schrie sie. »Die Tänzer!«